SRF 1.
Halb eins, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zur Sendung. Rendezvous mit diesen Themen.
Es fehlt an Europa in dieser Europäischen Union. Und es fehlt an Union in dieser Europäischen Union.
EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker spricht den Mitgliedsländern ins Gewissen. Sie sollen 120.000 Flüchtlinge unter sich verteilen. Um den künftigen Umgang mit Asylsuchenden geht es heute auch im Nationalrat. Die Debatte ist geprägt von den Bildern der vergangenen Tage. Dann, die Angestellten von ABB müssen um ihre Stelle bangen. Der Industriekonzern spart rigoros, vor allem beim Personal. Und um eins, der Parteiencheck. Auf dem Prüfstand heute die EVP, eine der kleinsten Parteien im Bundeshaus. Im Studio Brigitte Kramer. Wie die Flüchtlingskrise lösen, das war heute das zentrale Thema beim Auftritt von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Er hat die Mitgliedsländer erneut zu mehr Solidarität aufgerufen und dazu, endlich zu handeln. Und er hat aufgezeigt, wie er sich eine gemeinsame Flüchtlingspolitik vorstellt. Aus Brüssel, EU-Korrespondent Oliver Washington.
Dies sei die Stunde der Ehrlichkeit, begann Jean-Claude Juncker seine Rede vor dem EU-Parlament. Es sei an der Zeit, Klartext zu reden und der europäischen Öffentlichkeit einige historische Wahrheiten in Erinnerung zu rufen.
Our common history is marked by millions of Europeans fleeing from religious or political persecution, from war, from dictatorship, from oppression.
Die Geschichte Europas sei eine Geschichte von Millionen von Flüchtlingen. Deshalb dürfe Europa die Bedeutung des Asyls nie vergessen. Und wenn Europa aktuell gegen den Islamischen Staat in Syrien kämpfe, so müsse die EU die Menschen aus Syrien erst recht aufnehmen, mahnte Juncker.
We are fighting against the Islamic State. Why are we not ready to accept those who are fleeing the Islamic State? We have to accept these people on the European territory.
Doch könne die EU diese Flüchtlingskrise nur gemeinsam bewältigen. Folgende Maßnahmen schlägt Juncker deshalb vor. Um Ungarn, Griechenland und Italien zu entlasten, möchte er 120.000 Flüchtlinge auf andere EU-Mitgliedsländer verteilen. In künftigen Krisensituationen möchte die EU-Kommission weiter Flüchtlinge automatisch auf die Mitgliedsländer verteilen. Und um Asylverfahren zu beschleunigen, präsentiert Herr Juncker heute auch eine Liste von sogenannten sicheren Herkunftsländern. Dazu gehören die Länder des Balkan. Das heißt, für Menschen aus diesen Ländern wird es künftig schwieriger, Asyl zu bekommen.
Oliver Washington. Mit ihm sprechen wir gleich ausführlicher über die geplanten Massnahmen, um die Flüchtlingskrise zu bewältigen. Dies nach den Nachrichten heute mit Fabian Schlurp.
In der Schweiz will der Nationalrat einen Systemwechsel im Asylbereich. Er ist auf die Asylreform klar eingetreten. Zentrales Anliegen ist es, die Asylverfahren zu verkürzen. In der Detailberatung keine Chance hatten Verschärfungswünsche von rechts. So beispielsweise der Antrag, dass Flüchtlinge während eines Asylverfahrens alle persönlichen Dokumente abgeben müssen, nicht nur Reiseunterlagen, sondern auch persönliche Briefe. Nicht angenommen wurde aber auch der Antrag von linker Seite, dass wieder auf Botschaften in Herkunftsländern ein Asylantrag gestellt werden kann. Der Ständerat will den Tourismus etwas stärker unterstützen, mit insgesamt 230 Millionen Franken für die nächsten 4 Jahre. Bundesrat und Nationalrat wollen weniger Geld sprechen. Einigkeit herrscht aber in der Grundsatzfrage, den Standort Schweiz mit einem Förderprogramm zu stärken. Also neben dem Tourismus auch mehr Geld für KMUs und die Regionalpolitik zu gewähren. Unklar bleibt vorerst die Höhe. Die Suche nach einem Tiefenlager für die Entsorgung von radioaktiven Abfällen in der Schweiz verzögert sich weiter. Die Aufsichtsbehörde des Bundes, das ENSI, verlangt zusätzliche technische Berichte zu jenen beiden Standorten, die genauer auf ihre Eignung untersucht werden. Die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle, die NAGRA, nimmt gegenwärtig die möglichen Standorte Bötzberg und Zürcher Weinland genauer unter die Lupe. Die zusätzlichen Berichte könnten dazu führen, dass auch noch der Standort nördlich Lägern genauer untersucht werden müsse. Das Bundesgericht hat die nachträglichen Beschwerden zur Volksabstimmung gegen Masseneinwanderung abgewiesen. Die Beschwerdeführer wollten eine Neubeurteilung, da die Stimmberechtigten beeinflusst worden seien durch die SVP-Plakate mit der Aufschrift «Kosovaren schlitzten Schweizer auf». Das Bundesgericht hält dem entgegen, die Beschwerden hätten früher erhoben werden müssen, da die Plakate schon vor der Abstimmung vom Februar 2014 aushingen. Der Schweizer Industriekonzern ABB will beim Personal bis Ende 2017 $1 Milliarde einsparen. Wie viele Stellen gestrichen werden, ist noch unklar. Die Sparmaßnahmen würden vor allem die Firmenzentrale in Zürich-Oerlikon treffen, sagte ABB-Sprecher Ulrich Spieshofer bei einer Investorentagung in London. Ein Grund für den Abbau ist der abgeschwächte wirtschaftliche Aufschwung in Schwellenländern, etwa in China. ABB hat darum seine Wachstumsprognosen für die kommenden Jahre gesenkt. Die syrische Armee hat offenbar einen wichtigen Luftwaffenstützpunkt im Nordwesten des Landes an Aufständische verloren. Man habe sich von der Basis in der Provinz Idlib zurückgezogen, hieß es im syrischen Staatsfernsehen. Der Luftwaffenstützpunkt war seit 2 Jahren belagert worden. Laut der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, die den gemäßigten Rebellen nahesteht, spielte die islamistische Al-Nusra-Front eine wichtige Rolle bei der Eroberung. Al-Nusra ist der lokale Ableger von Al-Qaida. Das Wetter. Heute scheint häufig die Sonne. An den Bergen hat es allerdings einzelne Quellwolken. Morgen ist es immer noch ziemlich sonnig, es hat aber deutlich mehr Wolken. Die Temperatur liegt zwischen 19 und 22 Grad. Im Wallis sind heute bis 24 Grad möglich. Im Süden ist es heute ziemlich sonnig, morgen dominieren Wolken und es kann lokal nass werden bei 20 Grad.
In einem dringenden Appell hat sich EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker heute also einmal mehr an die EU-Mitgliedsländer gerichtet. Sie sollen sich einen Ruck geben und der Verteilung von 120.000 Flüchtlingen zustimmen. Oliver Washington in Brüssel. Bisher rannte Jean-Claude Juncker mit dieser Forderung nicht gerade offene Türen ein. Unterdessen hat sich die Flüchtlingssituation in Europa aber weiter verschärft. Wird er denn jetzt eher Gehör finden?
Also Juncker hofft das und die Kommission kommt den Kritikerländern, insbesondere aus dem Osten Europas, auch etwas entgegen. Ein Land, das sich in einer außerordentlichen Situation befindet, das könnte beispielsweise eine Umweltkatastrophe sein. Ein solches Land kann einen Antrag stellen, dass es eben nicht mitmachen muss, dass es ausgenommen wird bei diesem Verteilschlüssel, dass er keine Flüchtlinge übernehmen muss. Die Kommission hofft, dass das Kritiker milde stimmt und dann hofft die Kommission natürlich schon auch auf das Momentum, dass eben angesichts der Bilder, die wir alle in den letzten Tagen und Wochen gesehen haben, eben der Druck so groß ist, dass eben auch diese Länder mitmachen müssen.
Jean-Claude Juncker hat auch neue Strafverfahren gegen Länder angekündigt, die sich nicht an die gemeinsamen Asylregeln halten. Kann das etwas bewirken?
Nein, kurzfristig nicht, weil das sind Verfahren, die dauern oftmals lange. Die landen am Schluss immer vor dem EuGH, also vor dem Europäischen Gerichtshof, und das kann sehr lange dauern, aber die Kommission muss es machen und es ist natürlich schon auch ein Signal, wenn sie eben den Mitgliedstaaten so genau auf die Finger schaut und eben sagt, wir akzeptieren nicht, wenn Ungarn beispielsweise den Flüchtlingen nur lausige oder gar keine Unterkunftsmöglichkeiten zur Verfügung stellt, wenn auch die medizinische Versorgung schlecht ist oder nicht gewährleistet ist und auch wenn Italien beispielsweise die Flüchtlinge nicht registriert. Die Kommission muss das anmahnen, dagegen vorgehen und das löst, auch wenn es Jahre dauert, sicher auch einen gewissen Druck aus.
Für Menschen aus sogenannten sicheren Herkunftsländern, vom Balkan zum Beispiel, soll es schwieriger werden, Asyl zu bekommen. Ich gehe davon aus, das ist umstritten.
Das ist sogar sehr umstritten. Die Kommission geht pauschal davon aus, dass das alles funktionierende Rechtsstaaten sind, welche die Minderheiten schützen und dass eben die Menschen aus diesen Ländern eigentlich keinen Grund auf Asyl haben. Das macht sie, um die Asylverfahren zu beschleunigen und auch die Menschen dann wieder schneller abschieben zu können. Für viele Menschen beispielsweise aus Albanien, aus dem Kosovo oder auch aus der Türkei, die gehört auch dazu, mag das so stimmen. Aber eben für diejenigen, für die das nicht zutrifft, ist das ein Problem, weil sie mit dieser neuen Regelung eine sogenannte höhere Beweislast haben, dass sie eben tatsächlich ein Recht auf Asyl haben. Und deshalb ist das für diese Menschen, die wirklich bedroht sind und auch betroffen werden, sehr problematisch.
Neben den Massnahmen innerhalb der EU will die EU-Kommission das Problem auch an der Wurzel packen, nämlich in den Herkunftsländern der Flüchtlinge. Was schwebt ihr da vor?
Also zum einen spricht Juncker von einem neuen Fonds. Etwas mehr als 1 Milliarde soll da dann drinstecken, um Länder insbesondere im Süden der Sahara zu unterstützen. Das ist das eine. Und zum anderen gibt es einen zweiten Punkt, der bis anhin noch etwas nebulös ist. Juncker spricht aber gleichwohl davon, dass er dies auch intensivieren möchte. Da geht es um die Zusammenarbeit auch mit sogenannten Unrechtsregimen, wie etwa Eritrea oder den beiden Sudan. Und Kritiker sagen, dass die EU hier auch Experten für diese Länder ausbildet, damit diese die Migranten, also die Menschen, die migrieren möchten, ganz konkret an der Migration hinderten. Juncker hat das nicht konkretisiert, aber da wird man ganz genau hinschauen müssen, was die Kommission hier eigentlich genau tut.
Es liegt jetzt also ein ganzes Bündel von Massnahmen vor. Ihre Einschätzung, Oliver Washington, wie griffig ist dieses Paket?
Also innenpolitisch würde ich sagen, der Verteilschlüssel würde sicher helfen, die Krise in der EU besser zu bewältigen. Gleiches gilt, wenn die verschiedenen Verfahren tatsächlich vereinheitlicht werden. Aber hier muss man auch sagen, ist die Kommission abhängig vom Willen gleichsam der Mitgliedsländer. Und abgesehen davon bleibt insbesondere außenpolitisch, wenn ich das so sagen darf, vieles offen, wenn es eben darum geht, die Ursachen auch der Migration zu bekämpfen und auch wenn es darum geht, den Flüchtlingen eine Alternative zu präsentieren, als über das Mittelmeer nach Europa zu kommen. Die Kommission hat bereits im Mai davon gesprochen, dass sie eben legale Möglichkeiten der Migration ausbauen möchte, dass sie hier neue Vorschläge präsentieren möchte. Nun heißt es, diese Vorschläge kommen dann Anfang 2016 und bis es einfach soweit ist, werden die Leute über das, also die Flüchtlinge über das Mittelmeer kommen, werden sie ihr Leben riskieren müssen. Und insofern haben sie noch keine konkrete Antwort von der Kommission und deshalb würde ich sagen, es ist noch nicht das Gelbe oder es ist sozusagen noch nicht die Idealumpackung, die hier auf dem Tisch liegt.
Informationen und Einschätzungen von EU-Korrespondent Oliver Washington. Danke nach Brüssel. Ja, und so geht es hier im Rendezvous gleich weiter. Vor dem Hintergrund der aktuellen Flüchtlingskrise in Europa diskutiert der Nationalrat über die Schweizer Asylpolitik. Und die Kantone stellen sich bereits auf Änderungen ein.
Wir planen, in den Zentren eigene Schulen zu führen. Das ist allerdings tatsächlich nur möglich, wenn die Aufenthaltszeit relativ kurz ist.
Was auf die Verantwortlichen zukommt, am Beispiel von Luzern. Wieder ein Schritt zurück auf der Suche nach einem geeigneten Standort für radioaktive Abfälle. Auch die Region Nördliche Lägern kommt wieder aufs Tapet. Und heute trägt Queen Elizabeth die Krone seit 63 Jahren. Damit ist sie die dienstälteste britische Monarchin aller Zeiten. Das würdigen wir kurz vor eins. Wie weiter angesichts der Tausenden von Flüchtlingen? Diese Frage beschäftigt heute nicht nur EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, sondern auch unser Parlament. Die Nationalrätinnen und Nationalräte debattieren seit heute Morgen und noch bis in den Abend darüber, welches Recht die Flüchtlinge in Zukunft haben sollen, wenn sie bei uns Asyl beantragen. Welche Fragen im Zentrum der Debatte stehen, weiß Philipp Burkhardt.
Welche Konsequenzen soll die Schweiz ziehen aus dem nicht enden wollenden Strom von Menschen, die in Westeuropa Asyl suchen? Ist die Verkürzung der Asylverfahren auf maximal 140 Tage, wie sie der Bundesrat anstrebt, die richtige Antwort? Die Einrichtung neuer großer Bundeszentren, in denen die Verfahren zentral abgewickelt werden? Die Einführung von kostenlosen Rechtsanwälten für alle Asylbewerber? Die SVP findet, nein. Zwar gehe die aktuelle Situation an niemandem spurlos vorbei, sagte Nationalrat Hans Fehr, doch die geplante Revision des Asylgesetzes sende die falsche Botschaft aus, nämlich:
Kommt alle in die Schweiz, wir schaffen 6'000 oder mehr neue Plätze, jeder von euch bekommt einen Gratisanwalt und wenn ihr kommt, könnt ihr lange oder praktisch für immer bleiben und es wird für euch gesorgt.
Die SVP wollte deshalb gar nicht erst auf die Vorlage eintreten oder sie an den Bundesrat zurückweisen, mit dem Auftrag, Notrecht anzuwenden, um die Schweiz für Menschen ohne Aussicht auf Asyl unattraktiver zu machen. Denn, bemerkte Nationalrat Heinz Brandt,
die Dramen werden mit einer grenzenlosen Aufnahmepolitik nicht aufhören, sondern erst recht angeheizt.
Mit dieser Meinung blieb die SVP allerdings allein. Die Antwort an Heinz Brand kam vom grünen Nationalrat Balthasar Glättli.
Die Flüchtlinge brauchen nicht mehr Brandstifter, sondern mehr Solidarität.
60 Millionen Menschen seien zurzeit weltweit auf der Flucht, gab Silvia Schenker von der SP zu bedenken.
Wer hier im komfortablen Mittel- und Westeuropa nicht zu helfen versucht, macht sich der gröbsten Unmenschlichkeit schuldig.
Die Schweiz habe zwar viele Asylgesuche zu verzeichnen, aber die Lage sei unter Kontrolle, bemerkte Ruth Humbel von der CVP.
Bei dieser Faktenlage von einer Asylchaos bei uns zu sprechen, ist zynisch.
Die SVP fand Tiana Angelina Moser von den Grünliberalen könne nicht ernsthaft denken, was in ihrem Vorstoß geschrieben habe, der ein Asylmoratorium für ein Jahr fordert.
Er ist realitätsfremd und er ist menschenverachtend.
Dass die SVP die Verkürzung der Asylverfahren ablehne, die sie früher immer gefordert habe, sei schlicht unverständlich, sagte Kurt Fluri von der FDP.
Es geht darum, dieses Chaos zu verhindern, das die SVP offenbar so gern hätte, um daraus Kapital schlagen zu können.
Natürlich werde mit der Revision des Asylgesetzes nicht alles gut, aber vieles werde besser, bemerkte BDP-Präsident Martin Landolt.
Eine längere Ungewissheit, die hilft definitiv niemandem.
Es gebe sie nicht, die abschließende Lösung im Flüchtlingsbereich, die jedes Problem verschwinden lasse, ergänzte Justizministerin Simonetta Sommaruga. Und an die Adresse der SVP meinte sie:
Die Attraktivität senken. Angesichts der Tatsache, dass sich über 80% der Flüchtlinge weder in der Schweiz noch in Europa, sondern in den Krisenregionen und in den Entwicklungsländern befinden, ist nicht nachvollziehbar.
Mit allen Stimmen gegen die SVP trat der Nationalrat deshalb auf die Asylgesetzrevision ein. Und er hat bis zur Stunde auch alle Anträge der SVP für Verschärfungen der Vorlage unisono abgelehnt.
Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt. Die Debatte im Nationalrat wird also noch bis zum Abend andauern. Dennoch ist schon ziemlich klar, wie die Neuorganisation des Asylwesens in etwa aussehen wird. Werden die Neuerungen beschlossen, würde das auch in den Kantonen einiges verändern. Wie sie sich darauf einstellen, zeigt Sarah Nowotny am Beispiel Luzern.
Etwa 1000 Asylsuchende muss der Kanton Luzern im Moment unterbringen und betreuen. Für so viele Menschen reicht der Platz in den Asylzentren nicht. Deshalb leben viele von ihnen in Wohnungen außerhalb der Zentren. Mit dem neuen Gesetz müsste sich der Kanton aber nur noch um etwa halb so viele Asylsuchende kümmern. Für diese gibt es genug Platz in den kantonalen Zentren, auch wenn das laut Asylkoordinator Rudi Fani nicht allen gefallen dürfte.
Für asylsuchende Familien ist das natürlich schon ein Einschnitt, wenn sie zukünftig nicht mehr eine eigene Wohnung haben werden, sondern im Zentrumsbetrieb leben müssen.
Andererseits müssten die Menschen ja nicht besonders lange in den Zentren leben. Schließlich sollten die neuen Asylverfahren schneller abgeschlossen sein als die heutigen. Deshalb?
Wir planen, in den Zentren eigene Schulen zu führen. Das ist allerdings tatsächlich nur möglich, wenn die Aufenthaltszeit relativ kurz ist.
Allzu lange dürfte es keine Schulen nur mit Kindern von Asylsuchenden geben. Sonst würde es diesen später nur schwerer fallen, sich in die Schweizer Gegebenheiten einzufügen. Übrigens sollten mit dem neuen Asylsystem auch die Erwachsenen die Schulbank drücken.
Andererseits haben wir uns auch entschieden, ab 1. Januar 2016 professionellen Deutschunterricht schon bereits während der Asylverfahren anzubieten.
Luzern rechnet nämlich damit, dass Asylsuchende, die aus sicheren Ländern kommen und die man rasch zurückschicken kann, in Zukunft fast ausschließlich vom Bund betreut werden und dass auf die Kantone vor allem die Menschen verteilt werden, die auch tatsächlich in der Schweiz bleiben dürfen.
Der Großteil dieser Personen sind mit hoher Wahrscheinlichkeit anerkannte Flüchtlinge, weswegen es sich eben lohnt, den Integrationsprozess schon frühzeitig zu beginnen.
Deshalb sollten die Asylsuchenden auch möglichst rasch arbeiten dürfen. Der Kanton will ihnen zum Beispiel bei der Suche nach Praktika in Unternehmen helfen. Umgekehrt heißt das aber auch, dass gewisse Jobs in der Luzerner Verwaltung im Asylbereich verschwinden dürften, etwa der des Wohnbegleiters. Heute besuchen die kantonalen Wohnbegleiter Asylsuchende in ihren Wohnungen, fragen, wie es ihnen geht, ob alles in Ordnung ist.
In Zukunft ist das nicht mehr notwendig. Das heisst, die Zentren sind ja 24 Stunden im Tag durch Fachpersonen betreut. Somit kann die Betreuung besser gestaltet werden.
Damit Asylzentren mit eigenen Schulen, Deutschunterricht und Hilfe auf dem Arbeitsmarkt auch wirklich bald Realität werden, hofft Rudi Fahni nun, dass das neue Asylgesetz auch rasch umgesetzt wird. Der Schweizer Industriekonzern ABB zieht die Sparschraube weiter an, und das mit einem großen Schraubenschlüssel. Im Visier hat ABB-Chef Ulrich Spiesshofer vor allem das Personal. Bis Ende 2017 will er für die Angestellten $1 Milliarde weniger ausgeben. Zittern müssen auch die Mitarbeitenden in Zürich-Oerlikon. Susan Giger.
Das Problem von ABB-Chef Ulrich Spiesshofer ist, der Umsatz steigt nicht mehr gleich stark wie früher. Mit Anlagen und Komponenten für Stromnetze, Wind- und Solarparks und mit Transformatoren fließt nicht mehr so viel Geld in die Kasse wie in den vergangenen Jahren. Deshalb baut er seinen Konzern mit 140.000 Stellen weltweit um. Mehr auf den Kunden fokussiert, schlanker und agiler soll er werden, sagt der 51-Jährige an der Investorenkonferenz in London.
We will transform ABB into a more customer-focused, leaner and more agile company.
Spiesshofer betont, dass der Konzern das schwächere Wirtschaftswachstum weltweit zu spüren bekommt, besonders in den Schwellenländern wie in China. Hinzu kommt der niedrige Ölpreis. Kunden wie Energiekonzerne bestellen weniger und warten mit Investitionen zu. Ulrich Spiesshofer muss deshalb seit seinem Amtsantritt vor 2 Jahren sparen. Und jetzt noch mehr. Er tut dies fast ausschließlich beim Personal. Um $1 Milliarde sollen die Personalkosten in den nächsten 2 Jahren sinken. Besonders treffen wird es die sogenannten White-Collar-Mitarbeitenden, also diejenigen in der Verwaltung und nicht jene in der Produktion.
We will safeguard the delivery of our ambitious targets by accelerating our white-collar productivity program.
Es wird vor allem Stellen am Hauptsitz in Zürich-Oerlikon treffen. Wie viele das sind, dazu schweigt die Führungscrew. Mit natürlicher Fluktuation und Umschulung kann Spiesshofer diesen Stellenabbau aber wohl kaum auffangen. Er könne Entlassungen nicht ausschließen, sagt der Deutsche. Ausschließen tut er aber einen Verkauf einer Sparte. Viel wurde in letzter Zeit darüber spekuliert. Vor allem seit die Investmentfirma Sirion Capital groß bei ABB eingestiegen ist. Der Investor ist bekannt dafür, dass er sich in die Geschäftspolitik einmischt. Und zwar immer mit einem Ziel. Der Aktienkurs soll steigen. Der Kurs der ABB-Aktie ist auch heute Morgen leicht gestiegen. Doch der ABB-Chef Ulrich Spiesshofer betont, bis jetzt habe der neue Investor vor allem zugehört.
Susan Giger hat berichtet. In 8 Minuten ist es 1. 2 Standorte hatte die NAGRA im Januar vorgeschlagen, um tief im Boden radioaktive Abfälle zu lagern. Jura Ost, also den Bötzberg, und Zürich Nordost, also das Weinland. Doch jetzt verlangt das ENSI, das Nuklearsicherheitsinspektorat, zusätzliche Abklärungen. Die Unterlagen zum Ausschluss der anderen Standorte seien unvollständig und ungenügend. Das heißt auch, die Standortsuche verzögert sich weiter, denn andere Standorte rücken wieder in den Fokus. Elmar Plotzer.
Die Atomaufsichtsbehörde ENSI ist also nicht zufrieden mit dem Bericht der NAGRA. Es geht um die Kernfrage, wie tief kann man bohren, um eine sichere Lagerstätte zu bauen?
Es könnte sein, dass die maximale Tiefenlage, so wie sie die NAGRA vorgeschlagen hat, korrekt ist. Es könnte sein, dass wir weniger tief gehen sollten. Es könnte aber auch sein, dass wir tiefer gehen. Das müssen wir im Moment völlig offen lassen. Wir stellen einfach fest, die Argumentation, die die NAGRA liefert, ist für uns nicht nachvollziehbar.
Deutliche Worte von Meinert Rahn, Leiter der Sektion Geologie beim ENSI. Das Problem sei, dass die NAGRA, die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle, teilweise mit veralteten geologischen Daten gearbeitet habe. Dieses Verdikt des ENSI hat jetzt Konsequenzen. Erstens, das Erarbeiten und Überprüfen von zusätzlichen Informationen kostet Zeit. Es könnte im ganzen Verfahren bis zu 1 Jahr Verzögerung geben. Und zweitens, neben Bötzberg und dem Zürcher Weinland geraten jetzt weitere Standorte wieder in den Fokus, namentlich die nördlichen Lägern, die zum großen Teil im Kanton Zürich und teilweise im Aargau liegen. Michael Ebersold, Sektionsleiter im Bundesamt für Energie.
Nördlich Leggen ist insofern betroffen, weil dort die Rückstellung der Naga mit dem Argument erfolgt ist, wir haben zu wenig Volumen im Untergrund, wir können nicht tiefer, sonst haben wir andere Probleme bei der Langzeitsicherheit. Und klar ist jetzt, wenn diese Tiefenlage zur Diskussion steht, dann eben auch diese Standort nördlich Leggen wieder im Fokus ist.
Umweltschützer haben der Nagra immer misstraut und sehen sich jetzt in ihrer Kritik bestätigt. Die Nagra selber weist das zurück. Ihre Mitarbeiter hätten sorgfältig gearbeitet. In einem so komplexen Verfahren sei es normal, dass es in einzelnen Punkten Nachbesserungen brauche. Gleichzeitig betont Markus Fritschi von der Nagra-Geschäftsleitung:
Wir sind eigentlich nach wie vor der Meinung, dass nördlich Leggen in einer Tiefe von 900 Meter im Vergleich zu anderen Gebieten, wo man nicht so tief gehen muss, sicherheitstechnische Nachteile hat, und wir werden das besser begründen.
Trotzdem, nach der heutigen ENSI-Stellungnahme ist die Verunsicherung wieder gestiegen, vor allem bei der Bevölkerung in den betroffenen Gebieten.
Kein König, keine Königin von Großbritannien saß je so lange auf dem Thron wie Queen Elizabeth II. Heute trägt sie die Krone des Vereinigten Königreichs 63 Jahre. Damit löst die zierliche Queen ihre Ur-Urgroßmutter Victoria als Rekordhalterin ab. Das würdigt unser Großbritannien-Korrespondent Martin Aliot.
Die Familie Windsor, vormals Sachsen-Coburg und Gotha, vormals Hannover, ist zweifellos langlebig und zäh. Mit ihren 89 Jahren wirkt Elisabeth II. Ungewöhnlich rüstig, von ihrem 94-jährigen Gatten ganz zu schweigen. Aber bekanntlich erreichte ihre gleichnamige Mutter das biblische Alter von 101. Als die junge Elisabeth nach dem überraschenden Tod ihres Vaters den Thron bestieg, herrschte Stalin noch über die Sowjetunion, die Franzosen kämpften in Vietnam, die deutsche Bild-Zeitung existierte noch gar nicht und der Film Casablanca kam erst ein paar Monate später ins Kino. Die erste Kreditkarte befand sich noch in der Projektphase, integrierte Schaltkreise waren ein theoretisches Konzept. So verkörpert diese Monarchin Kontinuität wie niemand anders. Man braucht nicht so weit zu gehen, wie ein als Historiker bezeichneter Autor in der Zeitung The Times, der die gesamte britische Geschichte der letzten 63 Jahre todernst dem gütigen Einfluss der Queen zuschrieb, aber in einem Land, das keine eigene Fußballmannschaft hat, spielt die Krone als verbindendes und sinnstiftendes Element eine bedeutsame Rolle, die kaum jemand ernsthaft in Frage stellt. Die bedeutsamste Leistung dieses Staatsoberhauptes ist das Schweigen. Niemand weiß, was sie denkt. Sie macht bloß unverbindliche Konversation, wenn sie ihre Untertanen trifft. Mit Ausnahme natürlich von den vertraulichen wöchentlichen Gesprächen mit ihren bisher 12 britischen Premierministern. Bestimmt kennen sie ihre Hunde und ihre Pferde besser. Außer dem Vereinigten Königreich erfreuen sich noch 15 weitere Länder desselben gekrönten Staatsoberhauptes. Neben Australien, Kanada und Neuseeland handelt es sich dabei meist um winzige Inselchen, die über malerische Sandstrände und flexible Bankensysteme verfügen. Die persönliche Machtfülle der Queen ist heutzutage gering, doch die Staatsform der Monarchie behält ihre außerparlamentarischen Eigenheiten. Goldene Kutschen und herzerwärmende Floskeln in normannischem Französisch sollten nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Mitglieder der britischen Regierung als Berater der Monarchin allein verantwortlich über Krieg und Frieden entscheiden dürfen, ohne das gewählte Parlament zu konsultieren.
Martin Aliot. Viele Fotos von Queen Elizabeth, ihre Lebensgeschichte und einen Bilderüberblick über weitere gekrönte Rekordhalter finden Sie übrigens online unter srf.ch/news. In einer Minute ist es eins. Wie sich eine der kleinsten Parteien im Bundeshaus behauptet und auch künftig behaupten will, das hören wir gleich. Die EVP im Parteiencheck im ersten und vierten nach den Schlagzeilen mit Kevin Kahannes.
EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker will alle Mitgliedsländer in die Pflicht nehmen. Sie sollen weitere 120.000 Flüchtlinge aus Italien, Griechenland und Ungarn aufnehmen. In der Schweiz will der Nationalrat einen Systemwechsel im Asylbereich. Er ist auf die Asylreform klar eingetreten, deren zentrales Anliegen ist es, die Asylverfahren zu verkürzen. Wo werden radioaktive Abfälle in der Schweiz entsorgt? Diese Frage bleibt noch etwas länger offen. Die Aufsichtsbehörde des Bundes verlangt weitere Abklärungen bei der Suche nach einem Tiefenlager.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.